Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Corinna Heinzmann. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben. Dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichts seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. Weitere Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Wissenschaftler warnen vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus, früher auch Affenpocken genannt. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, es gebe Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Die Bekämpfung von Mpox müsse auf der globalen Gesundheitsagenda nach oben rücken, schreiben die Wissenschaftler. Impfstoffe müssten lokal produziert werden, damit sie schnell dort seien, wo man sie brauche. In der Schweiz. Ab nächstem Jahr gibt es keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Checks sei gesunken, schreibt die Schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Reka-Geld ab 2026 nur noch digital auf einer Zahlkarte. Bereits gekaufte Rekaschecks bleiben ungeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden. Rekaschecks gibt es seit knapp 60 Jahren. Damit kann man zum Beispiel in bestimmten Unterkünften oder Restaurants bezahlen oder SBB-Abos kaufen. Dann das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag wird es 19 bis 23 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 1 für die Familie.
Und wir wünschen von Herzen alles Gute zum 40. Weil im Januar der Rundgeburi als Single gefeiert hat. Cool and the Gang mit Fresh am Mikrofon mit zunehmendem Alter. Nicht immer frisch, aber nach wie vor grosser Fan von Frischkäse. Der Raphael Abad. Grüezi.
I'm of you have tried. I understand that you feel tired and have no power left to fight. Now is the time to write and time to sing. So better start to do your thing.
Musik aus der Schweiz auf dem Eis von Angel Carolina. Der 1. April, den haben wir hinter uns gebracht, die Woche. Ich hoffe, Sie, ihr, habt ihn unbeschadet überstanden oder zumindest ohne grössere Blöße, wo man sich geben müssen. Das Thema Witz, das darf und soll uns ja aber hoffentlich das ganze Jahr begleiten.
SRF Kids.
Sie heissen Noel, Emily und Alissa, sind 10, 11 und nochmal 10 Jahre alt und sie haben als SRF Kids Reporter innen die Ausserrhoder Nachwuchskomedien Rina Krishnaraya getroffen, die aktuell mit ihrem ersten eigenen Soloprogramm auf Tour ist.
Bist du früher in der Schule schon mal der Klassenclown gewesen?
Ja, also am Anfang immer so ein bisschen aus Versehen. Hey, und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, ja, auch den ein oder anderen Witz mal erzählen oder so ein bisschen irgendetwas zum Lehrer oder so. Und das ist einmal schon, Irgendwann bin ich so ein bisschen geworden, aber nie jetzt aufhörst.
Und so haben die drei bei der Rina gelernt, dass Comedy eben nicht einfach Witzli erzählen ist, sondern durchaus harte Arbeit sein kann. Der Aufbau von so einem Programm braucht Leidenschaft und Ausdauer und vor allem muss man sich die ganze Zeit aufschreiben, was denn könnte lustig sein.
Wie schreibst du deine Witze?
Hey, ganz verschieden. Meistens irgendwo im Zug. Ich finde, im Zug kann man mega gut so ein bisschen Leute beobachten und dann machen sie etwas oder sagen sie etwas Lustiges vielleicht. Oder wenn du auch in einem Kaffee oder so hockst, gibt es immer mega lustige Gespräche. Das ist inspirierend, aber auch irgendwie daheim bei der Familie, wenn die Mami oder der Papi etwas mega Lustiges sagt. Oder irgendwie meine Kollegen. Und eigentlich einfach aus dem Alltag. Und dann schreibst du, ich nehme immer das Handy für und schreibe es mir kurz auf. Und dann, wenn ich mal einen ruhigen Moment habe, dann tue ich sie so ein bisschen ausformulieren. Was könnte ich noch dazu erfinden? Genau.
Und so haben sich die drei Nachwuchsreporterinnen und Comedians natürlich nicht nehmen lassen, um sich von der Rina ins kalte Wasser werfen zu lassen und gerade auch mal auf die Comedy-Bühne zu stehen. Wie da rausgekommen ist und wie fest, dass sie bei ihrer Reportage mit der Rina Krishnaraya ja hin dürfen giggeln, die ganze Repo findet sich jetzt auf srfkids.ch zum Nachlesen.
SRF.
SRF.
Kids.
Even a Fool Can See, hier auf SRF 1 am Samstag. Vormittag 16:00 ab 11:00. 31% Zoll auf Import aus der Schweiz wollen die USA ab nächster Woche erheben. Der Bundesrat ist überrascht, die Industrie schockiert, die Börse taucht. Ein Schlag sind die Zölle auch für Politikerinnen und Politiker, die der neuen US-amerikanischen Regierung Kredit gegeben haben und die davon ausgegangen sind, dass die Schweiz gut fährt mit der. Einer von denen ist der SVP-Fraktionschef im Bundeshaus, der Thomas Aeschi. Er ist Gast in der Samstagsrundschau bei dir, Klaus Ammann. Was sagt denn er jetzt?
Ja, er geht davon aus, dass sich der Entscheid von der US-Regierung noch abändern lässt, wenn der Bundesrat jetzt sofort den Kontakt mit der Regierung Trump sucht. Ich will von Thomas Aeschi wissen, was die Schweiz der USA denn könnte bieten, ob sie bei der Landwirtschaft müsste Konzessionen machen und was der Hammer von den USA jetzt für die Beziehungen von der Schweiz zu der EU heisst.
Der Fraktionschef von der SVP, der Thomas Aeschi, ist also Gast in der Samstagsrundschau beim Klaus Ammann, wie gehört. Heute am 11:30 hier auf SF1 in einer guten Viertelstunde, also schon ein bisschen weniger. Cyndi Lauper, True Colors.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a
esempio per la gente come noi, a fare come te, si può scoprire che vivere non è cercate perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore. Poeta, poetino, per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà. Chissà quando ti somiglierò, ma tutto quel che so è che succederà. Vinicius, grazie, sarà va.
Meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoe essa canção improvisada, em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão. Poeta, poetinha, vagabundo, que deira todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar, a vida pra valer, a vida pra levar, virinha velho, sarabá. Vamos lá, os dois juntos. Vem, vem.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do pedal, perdoa essa canção improvisada, em tua inspiração, de todo o coração, moça do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, virado, vagabundo, fica e mexe, paga e vê, que a vida não gosta de esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar. Saravá. A vida pra valer, a vida pra levar, Vinícius, grazie, saravá. A vida pra valer, a vida é pra levar, Vininha velho, saravá.
A vida pra valer,
uma cadência, vai ver que ninguém não grava, fez a beleza que tem.
Que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje no branco uma poesia, se hoje é no branco na poesia, ela é negro demais no coração. Ela é negro demais no coração.
Desire will make
Isaac, Wicked Game. Wie weiter nach dem Trumpschen Zollhammer? Da ist die Frage, die Klaus Ammann jetzt gerade Thomas Eschi als SVP-Fraktionschef stellt. In der Samstagsrundschau gibt es direkt noch einen Überblick in Sachen Verkehr.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Jetzt dürfen wir. Von 11.30 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Ab Erstfeld 8 Kilometer Stau und mindestens 1 Stunde und 30 Minuten Wartezeit. Die Autobahneinfahrten Wassen und Göschenen sind gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. Dann im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bierfeld und Neuenhof. Stau wegen eines Unfalls auf dem linken Fahrstreifen. Außerdem Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland. Abend ab dem Schweizer Halle-Tunnel, auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhünningen und Wettstein und dadurch auch auf der A3 ab St. Johann. In der Region Zürich weiter, vor dem Gubris-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon, folglich auch auf dem Westring ab Rohrdorf Süd sowie vor dem Nordring Richtung Bern ab dem Brütiseller Kreuz. Weiter in der Region Solothurn, auf der A1 Richtung Bern zwischen Herkingen und Uensingen, dadurch auch auf der A2 ab Egerkingen. Auf der A1 ebenfalls Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Niederbipp. Und schließlich in der Ostschweiz auf der A7 Richtung Deutschland vor dem Grenzübergang Kreuzlingen. Allen unterwegs sehr gut die Fahrt und den vor allem sicher Sacho.
SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Klaus Ammann.
Die Schweiz hat gehofft, dass sie glimpflich davon kommt. Der Zollhammer vom US-Präsidenten trifft unser Land jetzt aber hart, härter noch als die Nachbarländer in der EU. Das ist ein Schlag für die Schweizer Exportindustrie und für die Politikerinnen und Politiker, die sich viel erhofft haben von engen Wirtschaftsbeziehungen zu den USA. Einer von ihnen ist der Fraktionspräsident von der SVP im Bundesparlament, der Thomas Eschi. Und er ist jetzt mein Gast. Thomas Eschi, herzlich willkommen in der Samstagsrundschau.
Grüezi, Roman.
Wir zeichnen die Sendung aus terminlichen Gründen am Freitagabend auf. Herr Eschi, am Tag der Wahl von Donald Trump sind Sie zwar besorgt gewesen, dass sich immer mehr Blöcke bilden auf der Welt, China, USA, Europa, aber Sie sind zuversichtlich gewesen, dass die Schweiz als neutrales Land könnte profitieren. Jetzt treffen die US-Zölle die Schweiz härter noch als die EU. Haben Sie sich geirrt?
Ja gut, meine Aussage ist gesehen, dass die Schweiz mit allen Ländern muss gute Handelsbeziehungen vertreten, auch mit den USA. Und zu dem Punkt stehe ich weiter. Wieso wird die Schweiz jetzt so hart bestraft von Donald Trump? Das ist, weil wir so einen hohen Handelsüberschuss haben. Also weil die Schweizer Wirtschaft so erfolgreich ist, das führt jetzt eigentlich dazu, dass wir noch härter bestraft werden als zum Beispiel die EU, die viel schlechter unterwegs ist wirtschaftlich und darum auch einen tieferen Handelsüberschuss hat.
Aber die Schweiz hat ja in der letzten Diplomatie, hat in der letzten Woche gegenüber den USA genau versucht, die Unterschiede rauszustreichen. Wir haben da weniger Bürokratie, wir machen viel mehr Direktinvestitionen im Land. Das ist in die Hose.
Ja, das ist in die Hose. Man muss die Begründung lesen von den USA. Irgendwo auf Seite 500 von dem Erlass steht ganz klar, weil eben die Schweiz heute schon freiwillig sehr viel EU-Regulierung übernehme und damit nicht tarifäre Handelshemmnisse schaffen. Darum wird die Schweiz zum Beispiel viel mehr bestraft als England, wo nur mit einem 10% Tarif bestraft wird, weil England eben seine Wirtschaft völlig frei gestaltet und viel weniger EU-Regulierungen übernimmt.
Aber eben, die EU kommt ja besser weg. Nur 20%, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, während die Schweiz 31% oder 32%, je nachdem Aufpunkt kommt, überkommt, dann würde die Schweiz besser fahren, wenn sie die EU wäre.
Ja, aber ich habe es vorher erwähnt, oder wieso kommt die Schweiz besser weg? Weil der Trump ganz eine einfache Formel nimmt. Er schaut einfach, wie gross ist der Handelsüberschuss vom jeweiligen Land. Und weil wir so erfolgreich sind, sehr viele spezialisierte Wirtschaftszweige haben, die aber erfolgreich in die USA exportieren, darum werden wir jetzt bestraft. Und in der EU ist es gerade umgekehrt. Die sind weniger erfolgreich, die haben eine schlechtere Wirtschaftspolitik. Sowieso, die EU ist am Verarmen, hochdefizitär. Und darum werden sie weniger bestraft, weil sie im Verhältnis zu den USA weniger erfolgreich sind.
Aber eben, wir sind jetzt in dem Fall fast zu erfolgreich, sagen Sie. Aber das ist jetzt trotzdem ein Schock, dass wir den Zollhammer, unsere Exportindustrie unter dem Zollhammer muss leiden. Was muss man jetzt da machen?
Also es ist für die ganze Welt ein Schock. Ich meine, auch traditionell Verbündete leiden unter dem Zollhammer, zum Beispiel auch Israel kommt sehr schlecht weg. Man kann probieren, mit den USA zu verhandeln. Ich glaube aber nicht, dass die Schweiz das erste Land wird sein, wo sich da wird eine Einigung abzeichnen oder einen sogenannten Deal wird abzeichnen. Er wird versuchen, mit China, mit der EU versuchen, einen Deal auszuhandeln. Wir müssen jetzt vor allem schauen, dass wir im Inland Regulierungen abbauen, nicht noch mehr die Lohnkosten besteuern, wie das gerade heute mit der Partei, mit der SPD zusammen beschlossen hat, wo sie die Lohnkosten noch mehr besteuern. Wir müssen diversifizieren, wir müssen mit der ganzen Welt Handel können betreiben. Da ist der Herr Parmelin sehr erfolgreich mit neuen Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit Indien, ja, mit Thailand, mit Malaysia und vielen weiteren Staaten. Das muss Strategie für die Schweiz sein.
Also man muss quasi die USA jetzt vorläufig einmal vergessen und auf andere setzen.
Nicht die USA vergessen, es ist ja noch ein bisschen unklar, werden tatsächlich am Schluss wird betroffen sein. Zum Beispiel ist unklar, wie stark das die Pharmabranche wird betroffen sein. Aber es ist klar, wenn zum Beispiel ein Schweizer Uhrenproduzent jetzt mit einem 31%igen Strafzoll muss seine Uhren in die USA verkaufen, dann werden die Verkäufe natürlicherweise einbrechen. Das heisst, so ein Uhrenproduzent muss versuchen, andere Märkte zu finden. Und wenn nicht, dann ist klar, dann muss eine Kostenbasis hier in der Schweiz anschauen und restrukturieren, dass er eben nicht am Schluss einen Verlust schreiben.
Aber Herr Eschi, das wäre doch jetzt, die USA fallen weg, das wäre doch jetzt, oder fallen weg, also du, mit den USA wird es jetzt schwieriger, das wäre doch jetzt der Moment, um eben Beziehungen mit der EU, die ja trotz allem noch der wichtigste Handelspartner sind, auf stabile Basis stellen, die bilateralen Verträge 3, lehnen Sie aber immer noch rundweg ab, immer noch.
Schauen Sie, die EU ist hochprotektionistisch und hochbürokratisch. Ich zähle ein paar Gesetze auf. Green Deal, Lieferkettenrichtlinie, Verbrennerverbot, Heizungsverbot. Dann haben wir unglaublich viel Bürokratie, die auf alle EU-Länder kommt, auf alle EU-Mitgliedstaaten kommt, von Brüssel aus. Das ist auch der falsche Weg. Also jetzt eine einseitige Anbindung an diesen Handelsblock.
Aber ist nicht lieber ein bürokratischer Partner, der dafür verlässlich ist, als einer, wo man eben heute nicht weiss, was morgen für einen Zoll kommt?
Schauen Sie, unsere Exporte in die EU sind konstant am sinken. Wir tun immer weniger in die EU exportieren, weil die EU ja selber auch am Schwächeln ist. Also die EU ist sicher nicht der Markt, der uns retten wird. In der Vergangenheit haben wir stark können profitieren vom Wachstum in den USA, aber auch in Asien. Und das heisst, wir müssen weiter diversifizieren. China hat es übrigens sehr gut gemacht. China hat seit der ersten Amtszeit von Donald Trump haben sie ihren Export in die USA stark diversifiziert Richtung Entwicklungs- und Schwellenländer. Und darum sind sie jetzt besser vorbereitet, auch weniger betroffen, weil sie die chinesischen Autos jetzt können auf Afrika und in asiatische Länder liefern. Und auch da müssen wir uns diversifizieren. Hier Richtung Länder wie Indien, Vietnam, Malaysia, Thailand, auch gewisse afrikanische Staaten, um eben nicht einseitig abhängig zu sein von einem Handelsblock.
Auf jeden Fall sucht der Bundesrat jetzt die Nähe zu der EU ganz konkret. Man will sich gegenseitig auf dem Laufenden halten, Massnahmen abstimmen. Ist das falsch?
Ich glaube, im Moment ist das Beste, dass man gut tut mit den USA kommunizieren. Das ist das, was ich in der Medienmitteilung gelesen habe vom Donnerstag, wo der Bundesrat sagt, man tut jetzt mit der amerikanischen Regierung Kontakt aufnehmen, versucht aufzuzeigen, dass wir Nummer 1 Investor sind im Bereich Forschung und Entwicklung in den USA, dass wir der 6 grösste ausländische Direktinvestor sind.
Aber das hat doch Frau Mutiger doch schon gesagt, das ist ja vor kurzem da gewesen.
Es ist wahrscheinlich so, dass Donald Trump, jetzt wo er rausgegangen ist mit diesen Massnahmen, mal alle Länder an den Pranger stellt und jetzt versucht er, mit einem Land nach dem anderen einen Deal auszuhandeln. Und in diesen Verhandlungen, die jetzt werden folgen, muss man natürlich all die Argumente in die Waagschale werfen, auch die 400'000 Amerikanerinnen und Amerikaner, die Schweizer Firmen in den USA beschäftigen. Und zum Schluss dürfen Sie nicht vergessen, der Donald Trump wird diese Massnahmen nicht können ewig durchziehen, weil der amerikanische Konsument, der zahlt dann auch 31% oder 20% mehr für die importierten Konsumgüter. Und die Midterms, also die nächsten Wahlen für das amerikanische Parlament, die sind in 1,5 Jahren. Und bis dann muss er eine Lösung gefunden haben. Er wird sicher nicht die Massnahmen, die er jetzt angekündigt hat, mehr als ein Jahr, sage ich einmal, aufrechterhalten.
Wenn wir nachher noch darauf, wie lange es sich das geht. Etwas, was Sie jetzt gar nicht erwähnt haben, ist die Landwirtschaft. Dort, das ist ja der Bereich, wo die Schweiz nach wie vor zum Teil höhere Zölle hat, wo es Kontingent gibt, wo es einen Haufen Subventionen gibt. Da könnte man den Amerikanern entgegenkommen.
Schauen Sie, wenn man die Formeln anschaut, wie gesagt, unsere Zölle haben überhaupt keinen Einfluss auf die 31%, sondern man nimmt einfach den Handelsüberschuss und tut anhand von dem den Strafzoll berechnen. Die Schweiz hat die ganzen Industriezölle abgebaut auf null und trotzdem werden wir bestraft. Der Schweizer Landwirtschaftsmarkt ist sehr ein kleiner Markt. Also dass jetzt da der Trump ausgerechnet wird, in die Schweiz amerikanische Bulle oder amerikanische Milch liefern, das glaube ich nicht. Die 9 Millionen Abnehmer in der Schweiz ist viel zu klein. Er sucht die grossen Märkte, China, Indien, die Europäische Union, das sind für ihn die interessanten Ziele.
Sie und die SVP haben jetzt bis jetzt darauf gesetzt, dass die Schweiz mit den USA irgendwann ein Freihandelsabkommen aushandeln kann. Aber das ist jetzt total illusorisch geworden mit dem Schritt, oder?
Ja gut, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Handelsabkommen. Und wie gesagt, oder wie der Donald Trump gesagt hat, er versucht jetzt mit einzelnen Staaten Handelsabkommen auszuhandeln. Man darf nicht vergessen, sein eigentliches Ziel in der ersten Amtsperiode ist gesehen, global alle Zölle abzuschaffen. Und ausgerechnet die EU hat sich da gesträubt, hat gesagt, nein, bei Stahl tun wir den europäischen Markt schützen. Die EU hat gesagt, bei den Autos tun wir den europäischen Automarkt schützen. Auch in der Landwirtschaft hat die EU keine Hand geboten, vor allem wegen Frankreich. Also nachdem in der ersten Amtszeit das nicht funktioniert hat, die Zölle ganz auf Null zu setzen, versucht das jetzt mit einer Pressingstrategie und tut jetzt vielleicht mit einem Block nach dem anderen so ein Abkommen aushandeln. Also ich glaube, ein Abkommen im Bereich Handel ist nicht ausgeschlossen, dass er auch so eins mit der Schweiz
tut. Aber zum Beispiel Großbritannien hat ja nach dem Brexit grosse Hoffnungen gehabt, dass so etwas gibt und die warten immer noch.
In Großbritannien tut eben, weil sie nicht einseitig die EU-Regulierungen übernehmen, fährt jetzt gerade sehr gut. Die haben in Anführungszeichen nur einen 10%igen Strafzoll, während der von der EU bei 20% liegt und der von der Schweiz noch höher ist. Also auch hier zeigt sich's, wenn man nicht einseitig die Überregulierung, es wird auch als Kartell, Regulierungskartell bezeichnet, die Europäische Union. Also wenn man sich dem Kartell nicht anschliessen, ich glaube, da fährt die Schweiz besser, wenn sie einen eigenständigen Kurs fährt.
Die Schweiz könnte ja, auch das ist ein Vorschlag, der jetzt rumgeht, könnte ja auch versprechen, dass sie noch mehr investiert in den USA. Also wie sie das zum Beispiel im Freihandelsabkommen mit Indien gemacht haben.
Ich bin überzeugt, dass verschiedene Firmen das geplant haben, dass verschiedene Firmen bereits dran gewesen sind, Investitionsprojekte in den USA zu prüfen, nachdem der Donald Trump Präsident geworden ist. Aber ist klar, und das zeigen auch die heutigen Aktienkurse, die stark gesunken sind, jetzt sind natürlich all die Projekte mal on hold. Wir warten ab, man ist verunsichert.
Eben, in so ein Land investieren ist schwierig, wenn man nicht weiss, was morgen ist.
Also im Moment werden die meisten potenziellen ausländischen Investoren, die werden mal abwarten. Aber es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel Taiwan Semiconductors. Die tun 100 Milliarden US-Dollar in die USA investieren, um dort eben eine Halbleiterindustrie und Produktionsstätte aufzubauen. Es wird stark subventioniert von den USA mit 40 Milliarden. Also auch da gibt es Gegenbeispiele, die zeigen, es wird eben doch auch investiert. Am Schluss könnte die Strategie von Trump für die USA ein Stück weit eben doch aufgehen.
Rüstungsgüter ist ein anderer Punkt. Da könnte man ja theoretisch mehr kaufen. Innenpolitische Schweiz, jetzt haben wir ja den F-35 schon mal bestellt. Wahrscheinlich problematisch.
Also die SVP unterstützt die Aufstockung von der Armee. Wir müssen dringend die Verteidigungsfähigkeit von der Schweiz wiederherstellen. Wir haben einen Krieg in Europa und es sieht nicht danach aus, als würde es so bald einen Frieden geben.
Aber müssen wir die Rüstungsgüter in den USA kaufen?
Wir müssen die Rüstungsgüter kaufen, die es braucht. Und da kaufen wir die, da gibt es einen Prozess, der klar evaluiert wird von der Arma Suisse, mit vielen Kriterien, wo die Rüstungsgüter ausgesucht werden. Aber es könnte sein, dass man gewisse Rüstungsgüter, wie zum Beispiel der F-35, in den USA kaufen. Aber
da sehen Sie kein Problem, dass man jetzt eben genau von dieser unvorhersehbaren Regierung dann abhängig, Sie wissen ja, so moderne Waffen, da macht man sich abhängig, wenn man solche beschafft.
Das ist ein Mythos, oder was da portiert wird, dass man den F-35 könnte aus den USA abschalten, das ist schlicht falsch. Also wenn Sie da mit Aviatikexperten reden, dann sagen Sie, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Gerücht, wo die Linken tun.
Gerade abschalten vielleicht nicht, aber Ersatzteile, Wartung und so weiter, das wird schwierig ohne gute Beziehungen.
Ja, aber wenn man einen Vertrag hat und ich glaube, gerade Donald Trump ist jemand, wo sich an Vertrag gehalten hat, dann werden auch Ersatzteile geliefert. Also die gleichen Probleme könnte man auch mit Deutschland haben. Schauen Sie, wie es die EU erpresst hat, wo es um Börsenäquivalenz gegangen ist. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder von der EU erpresst worden. Das zeigt einfach, jeder Handelsblock tut am Schluss für sich selber schauen. Darum müssen wir die Schweiz auch für uns selber schauen und das Beste machen, was für die Schweiz eben gut ist und sicher uns nicht einseitig an die EU anbinden.
Reschi, eben, man kann jetzt da sagen, die USA machen total unvorhersehbare Politik. Auf die andere Seite,
also, Entschuldigung, es ist überhaupt nicht unvorhersehbar. Der Donald Trump hat das angekündigt. Der Donald Trump ist zu den Wahlen angetreten und hat gesagt, er wird mit Zöllen kommen. Er macht genau das, was er angekündigt
aber hat. Aber mit 31% hat niemand in der Schweiz gerechnet. Wahrscheinlich auch sie nicht. Und vor allem die Bundesverwaltung ist total überrumpelt, dass er so hoch ist.
Das ist richtig. Dass er jetzt so hoch hineingeht. Aber das ist natürlich typisch, oder ein Dealmaker, der geht rein mit einer extremen Forderung, um am Schluss eben gleich etwas rauszuholen. Da zeigt sich der Charakter von Donald Trump. Er ist ein Dealmaker und er weiss, wie man am Schluss zu einem guten Ergebnis kommt.
Aber wenn wir da jetzt schauen, die EU, die sie jetzt gerade so kritisiert haben, vorher, die hat man das Gefühl zumindest von aussen, die ist da viel besser vorbereitet gewesen. Die sieht sofort quasi einschätzen, was das heisst. Hat Ersatzprodukte, Alternativen auf Lager. In der Schweiz heisst es, ja, jetzt gehen wir mal schauen, ein bisschen verhandeln. Das kommt viel dilettantischer daher.
Überhaupt nicht. China ist gut vorbereitet. China hat bereits Gegenmaßnahmen kommuniziert.
Aber das wäre nicht ihre Lösung, oder?
China hat ihren Handel diversifiziert, oder? Genau das, was ich sage. Wir müssen diversifizieren, auch zu anderen Handelspartnern. Und die EU ist nicht vorbereitet. Also die EU ist wirklich miserabel vorbereitet. Bis jetzt ist überhaupt nicht klar, was die EU wird machen. Sie reden zwar auch von Gegenmaßnahmen, aber wie die konkret werden aussehen, ist ja nicht kommuniziert worden. Also ich sehe hier China als Beispiel viel besser vorbereitet als die Europäische Union.
Aber China sagt 30% Gegenzölle, ist das der richtige Weg denn?
Ja, das ist natürlich ein gefährlicher Weg, oder? Also, ich meine, wenn natürlich der Handelskrieg eskaliert, dann kann das in eine schwere Depression münden. Wir haben 1930 in den USA den sogenannten Smoot-Hawley Act gehabt. Und dort ist genau etwas Ähnliches gemacht worden, wie der Trump jetzt macht. Und die Folge ist am Schluss die Great Depression gewesen. Oder mit den Folgen ist die Great Depression gewesen.
Also, wenn natürlich auch massiv gelitten darunter, oder?
Es hat dann am Schluss die ganze Weltwirtschaft hat massiv darunter gelitten. Es ist am Schluss dann zum Krieg gekommen, in Europa und Asien. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass wir auf das zusteuern, dass man sich da wird finden. Aber meine Vermutung ist immer noch, das ist ein Drohkulisse. Der Trump muss brutal reingehen, dass er am Schluss gewisse Konzessionen, namentlich von China und der EU, kann rausholen in dem Handelsstreit.
Also Sie sagen, das ist eine temporäre Sache. Andere sehen da den Anfang vom Ende der Globalisierung.
Gut, Globalisierung ist schon länger unter Druck, oder? Wenn Sie schauen, wie auch die Europäische Union immer protektionistischer wird, zum Beispiel mit dem Projekt Carbon Border Adjustment Tax, wo man quasi auf jedem Teil, wo man in die EU importiert, man muss sagen, wie viel CO2 ist in dem Teil drin. Das ist natürlich aus Sicht von der USA ist das ein non-tarifäres Handelshindernis, das da geschaffen worden ist. Das heisst, alle, und China hat auch ihre Abschottungstendenz, also alle grossen Handelsblöcke haben sich in den letzten Jahren ein Stück weit von der Globalisierung entfernt, weil man natürlich auch muss für die eigene Wählerschaft schauen, oder? Der typische Durchschnittsamerikaner leidet natürlich unter der Globalisierung, weil Chinesen und andere asiatische Länder viel billiger können produzieren. Und das ist das Versprechen von Trump gesehen bis im Wahlkampf. Ich mache Amerika für euch wieder gross. Ihr habt wieder Arbeit, ihr habt wieder Wohlstand, ihr habt wieder Prosperität.
Aber Sie, Herr Eschi, sind doch ein Vertreter vom freien Markt. Das geht gegen Ihren Führungsinnig.
Also gerade, also die Schweiz ist natürlich unglaublich abhängig von einer freien Marktwirtschaft. Bei der Einführung von der Personenfreizügigkeit im Jahr 2001 haben wir 50% Exportanteil gehabt. Unterdessen haben wir mit dieser massiven Zuwanderung unseren Exportanteil auf 75% gesteigert. Das heisst, 3 von 4 Produkten, die in der Schweiz produziert werden oder Dienstleistungen geschaffen werden, sind für den Export bestimmt. Vielleicht muss man da auch wieder ein bisschen moderater werden, nicht mehr so viele Leute in die Schweiz hineinholen und dafür auch den Exportanteil wieder ein bisschen senken.
Gut, machen wir da einen Punkt. Der Rest kommen wir noch zum zweiten Thema, Bankenregulierung. Da hat man den Eindruck, die SVP hätte einen rechten Meinungswandel, um nicht zu sagen, eine Kehrtwende vollzogen in den letzten Monaten. Wo nämlich CS von der UBS hat müssen übernommen werden, hat die SVP lautstark gesagt, jetzt lange ist die Politik, müssen sie unbedingt dafür sorgen, dass nie mehr eben eine Grossbank von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gerettet werden muss. Sie selber haben von einer Aufspaltung von der UBS sogar geredet. Und jetzt, wo die Vorschläge im Parlament diskutiert könnten werden, hat Ihre Partei die fast alle zurückgezogen. Sind Sie da vor den Banken eingeknickt?
Im Gegenteil. Also in der Zwischenzeit ist natürlich die Parlamentarische Untersuchungskommission PUC eingesetzt worden. Die hat einen umfangreichen Bericht abgeliefert. Die SVP ist auch in dieser Kommission vertreten gewesen mit 20 Empfehlungen. 4 Motionen und 6 Postulate. Die sind alle mehr oder weniger einstimmig im Parlament überwiesen worden in dieser Frühlingssession. Und damit ist eben klar, der Bundesrat beauftragt worden, Gesetzgebung so anzupassen, dass es nie mehr muss zu einer Rettung der Schweizer Steuerzahler von einer Schweizer Grossbank kommen. Und ich glaube, die Massnahmen, die wir hier formuliert haben, in diesen Vorstössen, das sind die richtigen und mit denen können wir das in Zukunft abwenden. Der Ball liegt jetzt beim Bundesrat. Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat uns noch vor der Sommerferien entsprechende Eckwerte basierend auf diesen Vorstössen versprochen und das Parlament wird dann können im Verlauf von diesem Jahr oder spätestens nächstes Jahr darüber debattieren.
Ja, aber da geht es zum Beispiel darum, wie viel Eigenkapital systemrelevante Banken müssen parat haben für ihre Tochtergesellschaft im Ausland. Da stehen 100% als Forderung im Raum. Sie das ab?
Nein, wir haben zu dem Punkt noch keine Position bezogen. Man muss es wirklich im Detail anschauen.
Alternativen vorgeschlagen zumindest, oder?
Man muss es jetzt im Detail anschauen. Wie gesagt, das wird Teil von einer Vernehmlassungsvorlage sein, wo der Bundesrat wird beantragen. Wie viel genau der Bundesrat wird beantragen, weiss ich nicht. Das wird Teil von diesen Eckwerten sein, die Ende Juni voraussichtlich kommuniziert werden. Und dann müssen wir das prüfen, aber man kann jetzt nicht aus der Luft raus sagen, 80% oder 90% sind gut. Am Schluss muss die UBS genau so viel Eigenkapital haben, dass sie für die nächste Krise gewappnet ist. Und Sie können sich vorstellen, die Frage ist eine unglaublich schwierige zu beantworten.
Aber die von UBS lobbyiert gegen die höhere Eigenkapitalanforderungen mit dem Argument, dass wenn sie die müssten erfüllen, wären sie nicht mehr konkurrenzfähig. Also es ist doch ein Abwägen. Lassen wir die Konkurrenzfähigkeit, oder gehen wir auf die Konkurrenzfähigkeit ein, oder sichern wir die Bank?
Du sagst natürlich, oder, mit gewissen Forderungen, die im Raum stehen, haben wir nachher so viel Eigenkapital, dass wir zu einem Übernahmeobjekt von einer amerikanischen grossen Bank werden. Und die kann die ganze Übernahme allein mit dem Eigenkapital finanzieren, das sie nachher nicht mehr haben muss. Das heisst, wir würden eigentlich die UBS ausliefern. Sie würde übernommen werden von einer JP Morgan oder von einer Goldman Sachs oder von einer Bank of America. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich, dass die Schweiz weiterhin mindestens noch eine Grossbank hat. Und da muss man einen Mittelweg finden. Und ich glaube, so ein Kompromiss ist im Parlament greif und machbar.
Das heisst aber, es bleibt das Restrisiko für die Allgemeinheit, wo die müsste im Fall, wenn die UBS strauchlich Ämter müsste tragen.
Es darf nie mehr passieren. Da sind wir uns alle einig. Wir haben gerade jetzt in der letzten Wintersession haben wir die Stahlbranche gerettet, gegen den Willen von der SVP sind auch hier wieder Garantien gesprochen worden. Also es kann natürlich immer wieder passieren, dass systemrelevante Unternehmungen in Bedrängnis geraten. Aber die Absicht ist klar, mit diesen Vorstössen überwiesen worden sind, das sogenannte Too-Big-to-Fail-Regime so anzupassen, dass in Zukunft eben nicht mehr der Steuerzahler muss gerade stehen.
Aber die mehr wollen, das sind ja nicht linke Aktivisten, sondern das ist die Finanzministerin von der FDP, das ist die Finanzmarktaufsicht, auch die Nationalbank hat sich in die Richtung geäussert.
Eben, der Vorschlag von der Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter liegt noch nicht auf dem Tisch. Die Eckwerte werden vor der Sommerferien kommuniziert und dann wird sich auch die SVP dazu äußern.
Das ist die Samstagsrundschau mit dem Fraktionschef von der SVP im Bundeshaus, mit dem Thomas Eschi. Herr Eschi, bevor wir zum letzten Thema kommen, stelle ich Ihnen ein paar kurze Fragen und ich bitte Sie, die auch möglichst, wenn es geht, kurz zu beantworten. Sie sind vor 10 Jahren, wo der Guy Parmelin gewählt worden ist, auch auf dem Bundesratsticker gestanden. Was ist das Wichtigste, was Sie anders gemacht hätten als er?
Der Bundesrat Parmelin macht eine grossartige Politik, vor allem bei den Freihandelsabkommen, ist auch sehr erfolgreich. Er hat Indien abgeschlossen, Thailand abgeschlossen, Chile modernisiert, als nächstes steht Malaysia, Mercosur und vielleicht sogar China an. Also er tut genau die Diversifikation von der Schweizer Handelsbeziehungen vorantreiben. Genau das hätte ich natürlich auch gemacht.
Das ist jetzt gar keinen Unterschied.
Mir fällt im Moment keinen ein, nein.
Ich habe gelesen, Sie irgendwie im Bundeshaus der Übernahme Ritalin. Wie erklärt sich der?
Nein, das habe ich nicht. Ich wüsste nicht, wer mir das gegeben hat.
Fake News.
Fake News.
Sie haben im Gymi ein Austauschjahr gemacht in den USA. Chicago, glaube ich. Was hilft Ihnen die Erfahrung heute?
Das war eine grossartige Erfahrung. Das war ein Vorstadt von Chicago. Ich bin in einer typischen amerikanischen Mittelstandsfamilie. Und die sieht man eben, wie es für die nicht einfach ist. Ich bin im Jahr 2016 zurückgegangen, habe die Familie besucht. Und mein Eindruck war, sie sind ein bisschen ärmer geworden. Es ist alles ein bisschen schlechter geworden, verglichen mit der Zeit, wo ich dort sein durfte. Also genau das, was am Schluss zu der Wahl von Donald Trump geführt hat, habe ich jetzt auch am Beispiel von meiner Gastfamilie von damals können erleben.
Haben Sie immer noch Kontakt?
Immer noch Kontakt. Ja, leider ist mein Gastvater an Krebs gestorben in der Zwischenzeit, aber wir haben immer noch Kontakt.
Herr Eschi, ist Ihnen Geld wichtig?
Geld ist sicher etwas, wo wichtig ist, sowohl für ein Land wie auch für eine einzelne Person, aber alles im Mass.
Reden wir ganz konkret über das Geld, Thomas Eschi, über die Löhne, genau über Mindestlöhne. Sie sind der Präsident von der Wirtschaftskommission vom Nationalrat und die hat sich diese Woche dafür ausgesprochen, dass nationale oder auch kantonale Gesamtarbeitsverträge, also sogenannte GAVs, Mindestlöhne von einzelnen Kantonen oder auch Städten können aushebeln, wenn die höher sind. Sie sind da als Teil von der bürgerlichen Mehrheit dafür gewesen. Laut Schätzungen würden die Löhne von etwa 11'000 Frauen und Männern im Gastgewerbe, Coiffeur und Reinigungsgeschäft zum Teil um mehrere hundert Franken sinken. Also gerade so ohnehin tiefe Löhne. Wie rechtfertigen Sie das?
Ja, man muss doch ein bisschen Geschichte anschauen. Wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass Gesamtarbeitsverträge durch den Bundesrat könnte als allgemeinverbindlich erklärt werden? Das ist eine Begleitmassnahme gewesen von der Einführung von der Personenfreizügigkeit, die die SVP abgelehnt hat, wo aber die FDP die Mitte mit den Gewerkschaften zusammen den Deal gemacht hat und gesagt, wir tun jetzt die Gesamtarbeitsverträge allgemeinverbindlich erklären. Das heisst, der Bundesrat kann sagen, die gelten neu für alle. Und die Gewerkschaften können jetzt natürlich nicht dafür für uns Weckli haben, dass sie auf der einen Seite die allgemeinverbindlich, auf Bundesebene allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag haben und dann noch gleichzeitig gewisse Elemente von diesen Gesamtarbeitsverträgen auf kantonaler oder sogar auf städtischer, gemeindlicher Ebene übersteuern. Da geht klar Bundesrecht vor und darum tun wir jetzt ins Gesetz hineinschreiben.
Aber das ist nicht Bundesrecht, ein GAV, sondern es sind kantonal, im Gegenteil, das andere ist Recht, kantonales und städtisches.
Drum hat die Wirtschaftskommission eben gerade beschlossen, dass wir jetzt ins Gesetz hineinschreiben, dass das, was in diesen GAV schweizweit geregelt ist, dass das soll vorgehen gegenüber kantonalen oder gemeindlichen Beschlüssen.
Aber das ist nicht ein bisschen verkehrte Welt. Also mir kommt es vor allem wirklich verkehrte Welt. Sozialpolitik ist laut der Verfassung eigentlich Sache von den Kantonen und sie wollen da eingreifen oder wollen, dass der Bund eingreift, obwohl doch gerade sie, SVP, immer sich für den Föderalismus, also für die Kantone stark macht.
Das tun wir uns vollkommen. Und ich bin der Erste, der würde unterzeichnen, dass wir die allgemeinverbindliche Erklärung auf Bundesebene abschaffen. Das ist ein Unding. Wir haben nie Hand geboten. Wir haben das immer kritisiert, dass da Gewerkschaften können mit irgendwelchen Arbeitgeberverbänden, können schweizweit geltende Massnahmen bilateral aushandeln und dann per Dekret vom Bundesrat gilt das plötzlich für die ganze Schweiz. Das geht nicht einmal ins Parlament. Das ist ein Unding, das gehört abgeschafft, da haben sie mich zuerst. Aber solange das leider noch in Kraft ist, geben wir den Gewerkschaften sicher nicht noch Gelegenheit, gleichzeitig auch noch kantonale oder gemeindliche Mindestlöhne können zu definieren. Also da können sie nicht beides haben. Aber wenn wir die Allgemeinerklärung abschaffen, dann haben sie mich als Erstes.
Aber es ist nicht genau die Sozialpartnerschaft, die der Schweizer Arbeitsmarkt flexibel und stark macht.
Natürlich, die Sozialpartnerschaft hat den Schweizer Arbeitsmarkt stark und gemacht und ist früher auch flexibel gewesen. Aber mit der Einführung von der Personenfreizügigkeit ist das Instrument völlig überladen worden. Wir sehen immer mehr staatliche Eingriffe und gerade die FDP, die immer gegenüber Überregulierung schreibt und sagt, wir müssen jetzt endlich Regulierungen abbauen, dass die da weiter in Hand bietet für so eine Überregulierung, für so einen massiven Eingriff direkt vom Bundesrat in die freie Marktwirtschaft, ist für mich unverständlich.
Aber die FDP ist jetzt auch dabei gewesen, in der Kommission auf ihrer Seite, oder?
Die FDP bietet überhaupt nicht Hand zur Abschaffung von der allgemeingültigen Klärung von solchen Gesamtarbeitsverträgen, weil die FDP unbedingt die Anbindung an die Europäische Union will mit dem Unterwerfungsvertrag. Auch da geht die FDP erneut ein Päckchen mit der Linken ein, was sehr bedauerlich ist.
Aber nochmal schnell zurück zu den Leuten, die betroffen werden. Das sind ja wirklich eben... Das betrifft jetzt ganz konkret Leute in Gebieten, wo eh tiefe Löhne gibt. Jetzt wollen sie durch die Allgemeingültigkeit der Erklärung oder durch das Aushebeln von diesen Mindestlöhnen in den Kantonen und Städten denen noch den Lohn schenken.
Die SVP ist ganz klar gegen Mindestlöhne. Am Schluss soll der Lohn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer definiert werden. Der Lohn ist eine Entschädigung für eine geleistete Arbeit. Es muss niemand eine Arbeit annehmen, der das Gefühl hat, er wird zu wenig gezahlt. Aber es ist nicht Aufgabe vom Staat, irgendwo Mindestlöhne zu definieren.
Also fast alle Kantone, Gewerkschaften selbstverständlich, aber auch der Bundesrat, die sehen das anders als sie.
Es ist die bürgerliche Mehrheit im Parlament, die das eben anders sieht. Das ist Mitte, die FDP und die SVP, die klar unterstützt, dass man da den Gewerkschaften nicht den Fünfer und das Weckli gibt. Und wir werden am Schluss mit dieser Vorlage wahrscheinlich dürfen vor das Volk gehen und dann wird das Volk können entscheiden, ob sie da der bürgerlichen Mehrheit oder SP und der Grünen dort folgen.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, das könnte ein Punkt sein, wie bei der dritten AHV-Reform, wo dann auch Ihre Basis findet, das ist falsch?
Nein, ich glaube, die Schweizer Bevölkerung hat sich immer sehr klar gegen Mindestlöhne ausgesprochen. Und da bin ich überzeugt, die Abstimmung, die gewinnen wir.
Auf nationaler Ebene richtig, aber auf kantonaler oder städtischer Ebene gibt es ja eben die Mindestlöhne.
Es wäre eben eine nationale Abstimmung.
Okay, lassen wir das so stehen. Thomas Eschi, besten Dank für das Gespräch.
Samstagsrundschau, zu Gast war beim Klaus Ammann, ist der SVP-Fraktionschef, der Thomas Eschi.
SRF Verkehrsinfo.
Von 11.59 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Ab Erstfeld 8 Kilometer Stau und mindestens 1 Stunde und 30 Minuten Wartezeit. Die Autobahneinfahrten Wassen und Göschenen sind gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. In der Region Zürich auf der Oberlandautobahn zwischen Richtung Brütisellen zwischen Hegnau und Wangen. Stau wegen eines Unfalls auf dem linken Fahrstreifen. Und außerdem Stau oder stockender Verkehr auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Dietikon, folge ich auch auf dem Westring ab Ohrdorf Süd.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Olivia Limacher. Ab heute erheben die USA generell 10% Zoll auf alle Einfuhren. Und in 4 Tagen ab dem 9. April sollen Schweizer Exporte in die USA mit einem Zoll von 31% belegt werden. In einem Interview mit SRF äußert sich der frühere US-Botschafter in der Schweiz, Edward McMullen, aber optimistisch. Bezüglich der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle befinde sich die Schweiz in einer guten Position. Der Bundesrat hat bekannt gegeben, dass er auf unmittelbare Gegenmaßnahmen verzichte. Eine Zunahme der handelspolitischen Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, erklärte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Gegenmaßnahmen wären mit Kosten für die Schweizer Volkswirtschaft verbunden. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben, dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichtes seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. In die Schweiz. Ab nächstem Jahr gibt es keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Schecks sei gesunken, schreibt die schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Rekageld ab 2026 nur noch digital auf einer Zahlkarte. Bereits gekaufte Rekaschecks bleiben unbeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden. Rekaschecks gibt es seit knapp 60 Jahren. Damit kann man zum Beispiel in bestimmten Unterkünften oder Restaurants bezahlen oder SBB-Abos kaufen.